Einfachere, oder? Hey, wenn wir verstehen würden, was wir gleich gesungen haben, was wir wirklich gefeiert haben im Abendmahl, hey, dann würden unsere Mundwinkel noch etwas mehr entgleisen. Wow! Danke dem Lobpreisteam für den Einsatz. Und es ist wirklich so. Gott ist ein heiliger Gott, ein gerechter Gott. Eines Tages wird sich jedes Knie vor ihm beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er der Chef ist, dass er der Herr ist. Aber er möchte nicht ein souveräner Herrscher sein, sondern er möchte mit uns eine Liebesbeziehung pflegen. Und für das hat er einen großen Einsatz bezahlt. Er hat sein Leben gegeben, hat uns zu seinen Kindern gemacht. Er will, dass wir seine Freunde sein. Und deswegen vergessen wir diese Dimension einfach nie. Und heute haben wir ein Thema, das haben wir auch nicht begriffen. Denn wenn wir es begriffen hätten, was wir für ein Erbe zugesprochen haben, dann würden wir nicht mehr so kleinkariert sein. Dann würden wir unserem Nächsten nicht mehr so giftig begegnen. Und oh ja, ich komme nicht zu meinem Recht. Wenn du wüsstest, was dir geschenkt ist, dann würden wir großzügig werden. Es ist eines vielleicht der gewaltigsten Themen überhaupt in der Bibel. 350 Bibelstellen gibt es darüber. Und versteht, dass ich das nur deswegen ankratzen kann, dieses Thema. Es hat mich fasziniert wie kaum ein Thema überhaupt. Ein Erbe von Gott und Miterbe mit Christus. Schön seid ihr hier. Ja, wenn es ums Erben geht, kommen die menschlichen Gefüge oft durcheinander. Stimmt das? Oh, die einen wissen, von was ich rede. Traurig ist an einer Erbschaft der Umstand, dass jemand verschieden ist, verstorben ist. Und froh machen kann dann vielleicht der plötzliche materielle Segen, der eine Erbschaft einfach so mit sich bringen kann. Aber traurig, obertraurig ist dann wiederum die bekannte Streitigkeiten, die nicht selten unter den Erben auftreten. Ja, wie hätte Tante Clara vielleicht das Gesicht verzogen, hätte sie gewusst, was da kommt. Das ist nichts Neues unter der Sonne. Schon Jesus wurde vor 2000 Jahren in Lukas 12 einmal bestürmt. Meister, sag meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Nichts Neues unter der Sonne. Aber Jesus hat mit seinem Leben ganz klar gemacht, dass er nicht auf diese Erde gekommen ist als der große Erbschlichter, sondern als der gewaltige Erblasser. Und noch einmal, würden wir nur annähernd verstehen, was er uns beschert hat, wow, dann würden wir nicht mehr über so kleine Fische wie Erbstreitigkeiten streiten und so weiter. Das Erste, das ich sagen muss und sagen will zu diesem Thema, ist, dass ein Erbe nicht zwangsläufig positiv sein muss. Hast du das gewusst? Ganz wichtig ist es mir, dass das klar verstanden wird. Wir sprechen ja da zum Beispiel von Erbkrankheiten. Das kennt ihr, oder? Die entstehen durch einige oder ein oder mehrere mutierte Gene und das kann ganz schwierige Situationen mit sich bringen. Zum Beispiel 15% der angeborenen Schilddrüsenunterfunktionen sind ganz klar erblich bedingt. Aber befassen wir uns mit dem Schweizer Erbrecht einen Moment, ohne uns dabei zu verlieren. Es wird ja in den Internetportalen heftig diskutiert. Wenn zum Beispiel einer unserer nahen Verwandten mit Schulden verstorben ist, dann werden diese Schulden auf die Nachkommen übertragen. Ist das gewusst? Es sei denn, dass diese Nachkommen innerhalb von 3 Monaten amtlich beglaubigen lassen, dass sie die Erbschaft ausdrücklich ausschlagen und ablehnen. Und wer die Erbschaft einfach stillschweigend annimmt, übernimmt auch die Schulden der verstorbenen Person und haftet voll dafür, übrigens auch mit seinem eigenen Vermögen. Das ist interessant. Klar ist auf jeden Fall, dass das negative Dinge vererbt werden auf dieser Welt. Und ich möchte fast sagen, das ist eine barbarische Tatsache. Gott hat den Menschen bei der Schöpfung als eine ewig lebende Geschöpfe geschaffen. Er hat sie in ein Paradies gesteckt, wo Gott in seiner Liebe, in seiner Fürsorge, seinen Wohltaten konnte er erleben, immer wieder. Er konnte in einer dynamisierenden Gemeinschaft mit seinem Schöpfer Gott leben. Doch da hat sich der Mensch entschieden, von Gott abzuwenden. Er ist seine eigenen Wege gegangen, er hat gesündigt und als Folge davon ist die Harmonie dieses Paradieses jäh entgleist. Und hat der Krankheit, dem Schmerz und der Trennung und auch dem Tod Platz gemacht. Und der Mensch hat seine genialen, göttlichen Geschenke und sein wunderbares Erbe, das er von Gott bekommen hat, genau wie der verlorene Sohn vergeudet und verpokert. Und stattdessen hat er die schreckliche ewige Trennung von Gott auf sich geladen. Und dieses fürchterliche, dieses rabenschwarze Erbe lastet seither brutal und zentnerschwer auf dem Menschen. Die Bibel sagt uns in Römer 6, 23, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Anders übersetzt, die ewige Trennung von Gott, die Hölle. Aber Gott sei Dank hat die Bibel eine Fortsetzung. Paulus fährt nahtlos weiter, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und bevor wir uns mit diesem unglaublichen Erbe befassen, das uns Jesus erworben hat, müssen wir uns vor Augen halten, dass wir unbedingt und ganz entschieden einfach aufstehen müssen und unser rabenschwarzes Erbe der Sünde, der Trennung von Gott, der Hölle, das auf unserem persönlichen Leben lastet, vehement ausschlagen und es ablehnen. Und das geschieht einzig und allein, indem wir Jesus Christus, der für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist, als unseren persönlichen Erlöser annehmen und ihn als Herr ihm unser Leben übereignen. Und wenn wir das tun, kommen wir in diese lebendige Beziehung zu unserem Schöpfer Gott zurück. Wir werden wieder angeschlossen an diese lebensspendende Kraft Gottes. Aber wir müssen dieses Erbe, das negative Erbe, ausschlagen. Wir müssen uns entscheiden. Das geschieht nur durch das, dass wir uns für Jesus Christus entscheiden. Ich möchte einem jedem sagen, der da heute Morgen vielleicht hier sitzt und der das noch nicht getan hat. Ich sage es wie Paulus, bitte, verpasst die Gelegenheit nicht. Denn eines Tages wirst du vor diesem göttlichen Richter stehen, der dir so viel Gutes bereitet hat, der dir ein wunderbares Erbe geschenkt hat. Aber du musst es annehmen und das negative Erbe ausschlagen. Jesus ist auf diese Welt gekommen, sagt die Bibel, um alle Werke des Teufels zu zerstören und um uns von all unserem negativen Erbe zu befreien. Das ist der wichtigste Punkt. Und ich hoffe, wir haben das verstanden. Und jetzt betrachten wir bald, was wir da von Jesus bekommen haben. Aber es ist mir unglaublich wichtig zu verstehen, um was für eine Dimension es hier geht. Es ist mir wichtig, dass wir verstehen, dass wenn wir uns Jesus Christus als unseren Erlöser angenommen haben, es uns nicht geht wie diesem hier beschriebenen 60-jährigen Slumbewohner aus den Philippinen. Der hat 2011 für 36 Rappen ein Los gekauft in der Lotterie und 5,7 Millionen gewonnen. Wow! Der hatte so eine schlechte Schulbildung, der konnte nicht mal seinen Gewinn zählen selber. Der musste seine Kinder aus der Schule nehmen, weil er das Schulgeld nicht bezahlen konnte. Und was ist mit ihm geschehen? Er ist von null auf unendlich für seine Verhältnisse einfach, er ist Millionär geworden. Wenn wir aber als Sünder vor Jesus kapitulieren, können wir das vielmehr vergleichen mit dem, was der Amerikaner Peter Edwards im Jahre 2009 erlebt hatte. Durch eine Finanzkrise ist er geschäftlich jämmerlich ins Trudeln gekommen, er hat sich verschuldet. Und er hat versucht, seinem Leben nicht das Ende zu nehmen, sondern hat 7 Tage lang gearbeitet in der Woche, um nicht noch tiefer in dieses Schuldenloch zu gelangen. Und dann kam sein Geburtstag, er wurde 50. Und die Schwiegermutter hat ihm einen nummerierten Lottoschein geschenkt. Gott sei Dank haben wir Schwiegermütter. Amen. Einige sind vielleicht nicht noch so begeistert, oder? Und der Peter, was hat der Peter gemacht? Er hat den Lottoschein vergessen. Und Gott sei Dank hat ihn da jemand dann ermutigt wieder. Wahrscheinlich war es die Schwiegermutter, oder? Er ging ins Geschäft und er hatte 4 Millionen Dollar bekommen. Und jetzt, was ist geschehen? So ist er in einem Schlag vom abgrundtiefen Minus, von einer abgrundtiefen Verschuldung zum haushohen Plus, zum unsagbaren Wohlstand gekommen. Und genau um das geht es. Wenn Jesus dein persönlicher Herr und Erlöser wird, dann ist es wie wenn du von einem unsagbaren Minus zu einem unsagbaren Plus kommen würdest. Nicht von Null nach Unendlich, sondern vom Minus nach Unendlich. Wenn wir das nur verstehen würden. Das als Einleitung. Und jetzt betrachten wir ein bisschen dieses Erbe, von der die Bibel schreibt, wo wir eben über 200 Bibelstellen finden. Gott sei Dank gibt es eben auch dieses positive Erbe. Es gibt auch gute Vermächtnisse. Und weil wir heute Morgen einfach ein bisschen warm haben, möchte ich das auch nicht herauszögern und möchte ich nur euch die allerwichtigsten Bibelstellen da vorlesen und auch daraus nur einige Abschnitte. Solltet das zu Hause mal studieren, das ist so sensationell. Epheser 1,3, da sagt der Paulus: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das ist nicht selbstverständlich, das ist unglaublich. Ich lasse ein paar Verse aus und gehe im Vers 11 weiter. Außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus Jesus zu seinen Erben gemacht. Zu seinen Erben. Ja, Halleluja. Erbt ihr gerne? Weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes, da sind wir beim ersten Teil. Also der Geist Gottes nimmt in unseren Herzen Wohnung, wenn wir Jesus als unseren Erlöser annehmen. Und wer ist dieser Heilige Geist? Er ist eine reale Person, mit der wir Gemeinschaft haben können. Echte Gemeinschaft haben können. Er ist der Parakletos, der Fürsprecher, der Tröster, der Helfer, der Beistand. Er ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Amen. Er ist Gott und somit allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Und durch seine Gegenwart bekommen wir die Gewissheit im Herzen, dass wir zum Zeitpunkt unserer Bekehrung mit unserem Abba, mit unserem himmlischen Daddy, als seine Kinder in eine freundschaftliche Beziehung verbunden geworden sind. Und so ist der Geist Gottes das Zeichen oder besser gesagt das Siegel, dass Gott nun unser Eigentümer ist. Halleluja. Und wie wir gelesen haben, garantiert seine Gegenwart in unserem Leben auch unser himmlisches Erbe. Der Geist Gottes ist also uns gegeben worden, wie aus einer Anzahlung dessen, dass wir einmal in der Ewigkeit besitzen werden. Ein kleines Angeld für das, was noch kommen wird. Und so ist seine Gegenwart, sein Werk in unserem Leben wie eine Zusicherung, dass auf uns ein Erbe und eine ewige Belohnung wartet. Und wie Römer 8,23 sagt, ist also dieser Heilige Geist, der in unserem Herzen wohnt, mit dem wir Gemeinschaft haben können, der erste Teil unseres Erbes. Und würden wir verstehen, wer der Heilige Geist ist, dann hätten wir schon ein bisschen, wären wir schon ein bisschen fröhlicher, oder? Somit ist der erste, das wichtigste, der grundlegende Aspekt unseres Erbes und unserer neuen Freiheit, dass wir mit dem Heiligen Geist eine Freundschaftsbeziehung haben dürfen, dass wir mit ihm verbunden sein dürfen. Und da schreibt Paulus dann im 17. Vers weiter: Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Offenbarung für was? Dass wir ihn verstehen. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares, andere übersetzen, herrliches Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Okay. Der Paulus hat gemerkt, wir checken das nicht und die Epheser checken es nicht. Und deswegen hat er zuerst gebetet: Lass uns die Augen offen werden, dass wir die Größe dieses Erbe verstehen. Wir können es mit unserem Spatzenhirn nicht tun. So wie der Philippiner sein Gewinn gar nicht zählen und verwalten konnte. Das war zu viel für ihn. Und Paulus sagt da deswegen: Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für ein reiches und wunderbares, herrliches Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Hast du begriffen, was dir zusteht? Wenn nicht, solltest du beten wie Paulus: Öffne meine Augen, dass ich's checke. Einfach gesagt. Sagt Paulus, die Kirche, das heißt, die Gemeinschaft aller wahren Nachfolger von Jesus kann profitieren an allem, was Jesus ist, was er vollbracht hat und was er besitzt. Ich spreche Deutsch. Vereinfacht. Unser Erbe beinhaltet einmal einen brandneuen Auferstehungsleib. 1. Korinther 15. Halleluja! Da wird alles funktionieren! Da fangen die Haare nicht aus. Unser Erbe beinhaltet das ewige Leben in einer lebendigen Sohnbeziehung zu unserem liebenden Abba-Vater, Titus 3,7. Halleluja. Halleluja. Okay? Unser Erbe beinhaltet eine ewige Wohnung im himmlischen Vaterhaus, Johannes 14. Unser Erbe beinhaltet das Königreich Gottes, Lukas 12,32. Du kleine Herde, du brauchst keine Angst vor der Zukunft zu haben, denn dir will der Vater sein Königreich schenken. Dieses Erbe beinhaltet auch, dass wir mit Christus herrschen werden. Ja. Es beinhaltet das neue Jerusalem. Amen. Was hat es im neuen Jerusalem für Straßen? Okay. Und das ist mit Antwort: Amen. Hey Leute, was für ein Erbe! Aber was ist das schon zu dem, was jetzt noch kommt? Das Gute kommt zuletzt. Römer 8,17, da lesen wir: Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben? Erben Gottes und Miterben mit Christus. Habt ihr das verstanden? Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben? Erben Gottes und Miterben mit Christus. Und wenn ihr vielleicht mir nicht glaubt und der Bibel nicht glaubt, dann lasse ich noch Charles Spurgeon, der König oder der Prinz der Prediger, nun sprechen. Und er hat Folgendes kommuniziert. Er hat Folgendes gesagt zu diesem Römer 8,17. Wow! Fassen Sie bald! Alle Kinder Gottes sind Erben. Der, welcher zuletzt aus Gott geboren ist, soll ebenso viel Recht haben als der, welcher zuerst geboren war, schreibt Spurgeon. In der Logik des Himmels ist es wahr. Wenn Kinder, dann Erben. Und seht, was es ist, das wir erben sollen. Der Apostel nennt zuerst den großartigsten Teil des Erben. Erben Gottes, Erben nicht der Gaben Gottes und der Werke Gottes, sondern Gottes selber. Alle Eigenschaften der Gottheit sind das Eigentum der Kinder Gottes, das ihnen vermachte Erbe. Ja, er selbst ist unser. Oh, was für ein Reichtum! Wenn wir heute Morgen sagen könnten, dass alle Sterne uns gehörten, wenn wir das Fernrohr auf den entferntesten der Fixsterne richten und damit und dann mit Stolz des Besitzers, der den Menschen so natürlich ist, sagen könnten, jener Stern tausendmal größer als die Sonne ist mein, ich bin der König dieses Erbes und ohne mich rührt kein Hund seine Zunge. Wenn wir dann mit dem Teleskop über die Milchstraße dahinführen und die Millionen auf Millionen Sterne sehen, die da zusammengedrängt liegen und ausrufen könnten, all diese gehören mir, so wären dennoch all diese Besitztümer nur ein Flecken verglichen mit dem, was in unserem Text ist. Erben Gottes. Er, vor dem alle Dinge wie nicht sind, gibt sich selbst dahin, um des Erbteils seines Volkes zu sein. Wow! Was immer Christus als Erbe aller Dinge besitzt, das gehört uns. Ich wiederhole es, es ist nichts in dem höchsten Himmel, was Christus für sich zurückbehalten hat, denn alles ist euer, ihr aber seid Christus und Christus aber ist Gottes. Er gab uns was? Seine Krone. Er gab uns seinen Thron. Denn wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie ich überwunden habe und bin gesessen mit meinem Vater auf seinem Thron. Er gab uns seinen Himmel, denn wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Er gab uns die Fülle seiner Freude, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Wow! Man kann das nicht mehr steigern. Was für ein unaussprechliches Erbe. Wow. Da gibt es tatsächlich Christen. Die gehen zurück in die Welt und dienen der Sünde. Weil sie sagen, in der Welt habe ich mehr, als was Christus mir geben könnte. Sie haben nicht verstanden, was ihnen eigentlich zustehen würde. Unser Erbe betrifft die Gegenwart und die Zukunft. Christus wohnt schon jetzt in uns durch den Heiligen Geist, Kolosser 1,27. Und schon jetzt können wir seine wunderbare Freundschaftsbeziehung genießen und mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und auch schon jetzt manifestiert sich das Reich Gottes überall dort, wo wir Jesus regieren und herrschen lassen in unserem Leben. Jesus hat gesagt, und ich muss sagen, je mehr ich herumreise in der Welt, Markus 10,29, er hat recht. Ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker. Wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Wow! Je mehr ich herumreise, merke ich, das ist so wahr. Auf der anderen Seite ist dieses Erbe auch zukünftig. 1. Petrus 1,3 könnten wir da nennen. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Halleluja! Meine rostige Karre werde ich nicht mitnehmen müssen. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Auch die Heiligen im Brick. Das steht nicht, aber es ist so. Haben wir verstanden? Punkt 4. Unser Erbe wird unterschiedlich ausfallen. Jetzt wird es ein bisschen heikler. Ja, ich lege zu. He? Unser Erbe wird unterschiedlich ausfallen. Nicht alle Stämme Israels haben das gleiche Erbe bekommen. Habt ihr das gelesen? Im NT spricht die Bibel zum Beispiel in 1. Korinther 3, dass Gott jeden Christen im Preisgericht beurteilen wird. Im Preisgericht, da geht es dann nicht mehr darum, ob wir gerettet oder verloren sein werden, sondern geht es darum, dass Gott als absolut gerechter Richter jedem von uns seinen persönlichen Lohn austeilen wird. Er ist ein gerechter Gott und er wird auch gerecht belohnen. Im Preisgericht wird zum Beispiel beurteilt, ob wir in einer Liebesbeziehung zu Jesus gelebt haben und aus dieser Beziehung gehandelt haben. Gericht wird dann einfach, wird gesehen, ob unser Glaube nur ein Bekenntnis war oder ob da auch gute Werke hervorgekommen sind. Und Gott wird bei unseren Werken nie darauf schauen, wie viel oder wie groß da wir gewesen sind. Jemand, der öffentlich eine Million spendet, kommt nicht so weit weg wahrscheinlich. Im Preisgericht, habt ihr das gewusst? Kommt speziell darauf an, wie stark wir umgewandelt worden sind. Das ist es. Wie viel Liebe wir ihm gebracht haben. Wie viel wir bereit waren, auf unser Recht zu verzichten. Im Preisgericht wird zum Beispiel beurteilt, wie es um unsere Gesinnungen und Herzenshaltungen gestanden hat. Wie wir unsere Zeit genutzt haben. Was für Prioritäten wir gesetzt haben. Wie stark die Bibel wirklich der Maßstab unseres Lebens war. Es wird belohnt werden, was für eine Haltung wir der Sünde gegenüber hatten. Und wieder etwas vom Allerwichtigsten. In diesem Preisgericht geht es darum, was wir mit unseren Gaben, mit unseren Talenten gemacht haben, ob wir sie eingesetzt haben, ob wir mit ihnen gewuchert haben oder ob wir sie nur gelegentlich ausgepackt haben. Und ich bin überzeugt, dass Gott ein Gerechter, ein großzügiger Belohner sein wird. Und er wird nicht nach unseren Maßstäben messen. Gott sei Dank! Oder sag, wo gibt es denn einen Chef, der dir, nachdem du bei ihm ein Jahr lang gearbeitet hast, dir dafür gleich einen Lohn für die Ewigkeit auszahlt? Wow. Die Spannung steigt. Vor dem Empfangen unseres Erbes, Punkt 5, ist Glauben gefragt. Und sind Wüstenzeiten, Begegnungen mit Riesen, Mauern und Schwierigkeiten nicht ausgeschlossen? Ich rede natürlich bildhaft. Gott hat dem Volk das verheißene Land als Erbe verheißen, stimmt das? Und wer hat es dorthin geschafft? Kaum jemand. Hebräer Kapitel 3 warnt gläubige Christen davor, von diesem Beispiel zu lernen. Achtet also darauf, Hebräer 3,12, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt. Und da wird beschrieben, dass dieses Manko an Glauben diese Leute einfach in der Wüste gelassen hat. Bevor Israel sein Erbe empfangen konnte, führte ihr Weg zuerst durch die Wüste. Das war Gottes Absicht. Es war nicht Gottes Absicht, dass sie 40 Jahre lang darin wären. Das war ihr eigenes Problem. Aber die Wüste sollte ihnen dienen. In der Wüste sollten sie ihren Gott kennenlernen. Der mit ihnen diese Schwierigkeiten überwinden würde. Und so haben sie in der Wüste nicht selten Riesen getroffen. Sie haben Mauern getroffen. Sie haben Schwierigkeiten angetroffen. Aber eben, Schwierigkeiten, Wüstezeiten sind Chancen, den lebendigen Gott besser kennenzulernen und mit ihm verwurzelt zu werden. Mose war vor der großen Wüstenbegegnung mit seinem Volk 40 Jahre lang selber in der Wüste, bis er reif wurde, ein Millionenvolk zu führen. Jesus, sogar unser Vorbild, war 40 Tage in der Wüste, um vom Teufel versucht zu werden, bevor er seinen Dienst beginnen konnte. Wüstenzeiten sind uns nicht als Fluch gedacht für uns, sondern als Segen, als unsere Zubereitung, um verschmolzen zu werden mit Gott. Lukas 4,14 sagt uns, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Zuerst die Wüste und sogar vom Geist in die Wüste geführt. Wow! Aber in der Kraft des Geistes zurück. Und verstehen wir das? Der Geist Gottes möchte uns führen in solchen Wüstenzeiten. Und deswegen ist er uns gegeben als die erste Tranche von diesem wunderbaren Erbe. Versteht ihr die Bibel? Genial, oder? Wow. Es wird immer sensationeller. Wow. Okay. Jetzt kommt der wichtigste Punkt. Punkt Nummer 6. Ist auch der letzte. Unser Erbe muss schon hier auf dieser Welt eingenommen und in Anspruch genommen werden. Und dabei gilt es, um die Terminologie der Bibel zu benutzen, zu überwinden. Gott hatte seinem Volk Israel einst das verheißene Land versprochen, aber sie mussten es zuerst einnehmen. Stimmt das? Das gilt auch für uns. Und wir nehmen unser Erbe auf dieser Welt ein, und wir nehmen es in Anspruch, indem wir hier auf dieser Erde gemäß den Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes unter der Herrschaft von Jesus leben. Und da können wir zulegen. Ich gebe euch ein paar praktische Dinge. Psalm 37,9 sagt, denn die Übeltäter werden von Gott ausgerottet, aber die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, werden das Land als Besitz erhalten. Es geht darum, die Hoffnung auf den Herrn zu setzen. Matthäus 5,5 gibt uns ein anderes Beispiel. Glückselig zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Wow! Was heißt Sanftmütigkeit? Heißt einmal, auf das Recht zu verzichten zum Beispiel. Matthäus 20, 26 und 27. Wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Diener ist aus der Mode gekommen heutzutage. Erbe einnehmen heißt, in diesen Prinzipien zu leben. Matthäus 19, 29. Und jeder, der um meines Namens wegen Häuser, Brüder, Schwester, Väter, Mütter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wieder bekommen und wird das ewige Leben erhalten. Es heißt manchmal, einen Einsatz zu zahlen. Hebräer 6, 11 und 12. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Verstehen wir? Das Erbe gibt es einzunehmen. Und unser Erbe muss also schon hier auf dieser Welt eingenommen und in Anspruch genommen werden. Und dabei gilt es zu überwinden. Habt ihr die Offenbarung auch schon gelesen? Dieses Endschreiben. Sechsmal wird in den Sendschreiben in der Offenbarung Kapitel 2 und 3 auf Dinge unseres herrlichen Erbes hingewiesen, die wir aber nur bekommen, wenn wir überwinden. Die Verheißungen für die Überwinder sind großartig. Lass ich alles aus. So. Die einen sind noch ein bisschen skeptisch, ob ich jetzt nicht zu weit gegangen bin. Sie fragen sich, Jürg, ist das wirklich biblisch, dass unser Erbe wirklich mit diesem Überwinden verknüpft ist. Und es ist gut, wenn du das Wort Gottes hinterfragst. Lies die Bibel. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Haben wir schon darüber philosophiert, was das heißt, oder? Wer sagt dazu? Amen, Halleluja. Oh, Halleluja. Der Paulus hat aber weitergeschrieben. Vielleicht hat er seine Feder nicht mal abgesetzt. Und er hat geschrieben. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Denn nochmals, Spurgeon, wir haben von ihm bereits gehört, dass wir als seine Kinder nicht nur Erben seiner Gaben und Werke, sondern Gottes selber sind. Und das, was immer Christus als Erbe aller Dinge besitzt, auch uns gehört. Aber wir haben auch gehört, dass Christus uns nichts zurückbehalten hat. Weder Krone noch Thron. Und so fährt Spurgeon weiter. Christus trug aber auch eine Dornenkrone. Und wenn du alles haben sollst, was er hat, so musst du auch die Dornenkrone tragen oder nehmen. Hast du vergessen, dass er Schande und Verspeien, Schmach und Tadel der Menschen hatte und dass er alles dies für größeren Reichtum hielt als alle Schätze dieser Welt? Komm, ich weiß. Wenn du das Verzeichnis überblickst, so siehst du dieses Kreuz etwas schief fahren und denkst, wohl die Krone ist herrlich, aber ich liebe nicht das Verspeien. Ich mag nicht gerne verachtet und verworfen werden von den Menschen. Oh, du haderst mit dieser göttlichen Anordnung. Du beginnst zu streiten mit dieser erhabenen Weisheit Gottes. Da kommt seine Schlussfolgerung. Das Erbe kann nicht geteilt werden. Wenn du die Ehre haben willst, so musst du auch die Schande haben. Alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesus, müssen Verfolgung leiden. 2. Timotheus 3,12. Dann schreibt er als Ermutigung, komm an. Setz dein Angesicht jedem Wetter entgegen. Sei bereit, Berg anzusteigen, wenn dir Schnee ins Gesicht weht. Sei bereit, weiterzugehen, wenn der Sturm heult und die Blitze über deinem Haupte zucken und der Schnee knietief wird. Ja, sei bereit, in die Felsspalte mit ihm zu gehen und, wenn es sein muss, umzukommen. Mit Gott, mit diesem Geist Gottes, Land für das Reich Gottes einzunehmen. Weil sie aus diesem himmlischen Erbe schon jetzt leben, werden sie auch eines Tages ein Erbe weiter. Was für ein geistiges Herbe hinter uns. Und ich war immer wieder dort, als kleine Kinder. An die Wesen ist mir bei all der harten Arbeit immer einen Schatz in dieser Welt. Und es ist so wichtig, dass wir merken, auch wir haben ein geistliches Erbe an unsere Nachkommenschaft einfach weiterzugeben. Und jetzt kommen wir wirklich zum Schluss. Und da geht es mir darum, dass wir lernen aus diesem Erbe, aus diesem Wissen von dem, was uns geschenkt ist, dass wir aus diesem Schatz auch wirklich leben. Dass das unser Leben beeinflusst, unser ganzes Leben. Und wenn wir leben, ohne zu wissen, was uns schon gehört, dann leben wir anders. Ich gebe euch dieses Beispiel. In New York haben sie einmal einen Großschar gefunden, der war verhungert. Er lebte seit Jahren auf den Straßen, hatte keine Familie, hatte kein Heim, keine Freunde. Und er ist verfroren und gestorben auf der Straße in New York. Und die Behörden hatten Mühe, ihn zu identifizieren, aber das gelang dann trotzdem. Und dann machten sie diese schreckliche Entdeckung. Jemand hatte diesem Groschar einmal eine ganze Million vererbt. Und weil sie diesen rechtmäßigen Erben nicht finden konnten, ist es auf einem Sperrkonto verdammt. Und unwissend von seinem Reichtum. Alles selber erarbeiten. Wow. Was soll uns bleiben von dieser Predigt? Es soll dir bleiben, dass es sich mathematisch mit absolut großem Abstand bei weitem lohnt zu überwinden, Jesus nachzufolgen und für ihn Land einzunehmen. Auch wenn das manchmal mit Leiden und Verachtung verbunden ist und dir Gott manchmal Wüstenzeiten und Stürme zutraut. Römer 8,18 sagt uns, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden. Wow! Was ist das schon ein bisschen unten durch? Manchmal. Und wenn du das Erlösungswerk von Jesus persönlich für dich in Anspruch genommen hast, dann hat Jesus all deine unzählbaren Sünden vergeben und sie in die Tiefe des Meeres versenkt, weil sie ihn nicht mehr interessieren. Wenn Jesus dein Herr und Erlöser ist, dann hat er dein rabenschwarzes Erbe der Sünde, der Trennung von Gott und der Hölle total von dir geworfen, hat dich davon befreit. Wenn Jesus dein Chef ist, dein Erlöser und dein Herr, hat er dich von deiner abgrundtiefen Verschuldung, vom grenzenlosen Minus zum haushohen Brust, zum unsagbaren Wohlstand katapultiert. Wenn Jesus dein Herr und Erlöser ist, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Und da spürst du, dass Gott ein himmlischer Vater geworden ist. Er ist das Zeugnis, er ist das Angeld von dem, was kommen wird. Wenn Jesus dein Herr und Erlöser ist, dann bist du als Kind Gottes nicht nur sein Erbe, seiner Gaben, seiner Werke, sondern Gottes selbst. Dann gehört dir alles, was immer Christus als Erbe aller Dinge besitzt, Krone und Thron. Und was weiß ich, was noch nicht alles. Dann hast du eine Erbschaft gemacht, mit der du für immer ausgesorgt hast. Halleluja. Und ich sage dir, entscheide dich heute, dieses Erbe einzunehmen in der Kraft des Heiligen Geistes, indem du mit seiner Hilfe nach den Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien seines Reiches lebst. Und wenn wir wirklich begriffen haben, was wir hochkarätige Erben Gottes sind, dann wissen wir, dass wir keine Bettler sind, sondern haben wir ganz viel zu verteilen. Dann haben wir das Verlangen, an die Hecken und Zäune zu gehen, dass noch möglichst viele andere Teilhaber an diesem herrlichen, überschwänglichen, ewigen Erbe werden. Wie wir das in Apostelgeschichte 26, 18 lesen. Ich schließe mit Paulus, Kolosser 1, 12. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Reich gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Und wenn wir es immer noch nicht begriffen haben, zitiere ich noch Petrus, 1. Petrus 1, 3, 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Oh, Halleluja. Herr, wir möchten dir danken. Wir haben es nicht verstanden, aber wir haben es wenigstens mal gehört. Herr, wir sind Erben und Miterben mit dir. Wir waren einst getrennt von dir. Wir waren einst Kandidaten für die Hölle. Wir waren einst Kandidaten, um ewiglich von dir getrennt zu sein. Und du hast dein Alles gegeben, hast die Herrlichkeit verlassen, hast deinen Sohn geschickt. Und er hat uns gezeigt, dass du ein liebender Vater bist, ist am Kreuz für uns gestorben, dass wir mit dir leben dürfen. Damit wir den Heiligen Geist empfangen können, der uns dieses Erbe, das uns da anvertraut worden ist, schmackhaft machen soll, die erste Tranche sein soll. Oh Gott, hilf, dass wir verstehen, dass so viel auf uns wartet und dass es sich lohnt, dieses Erbe einzunehmen, dass sich es lohnt, auf dieses Erbe hinzuleben, dass es sich lohnt, nach diesen Gesetzmäßigkeiten des Reich Gottes zu leben, in einer Liebesbeziehung zu Jesus, brennen im Heiligen Geist, erfüllt von ihm selber, befähigt, die guten Werke zu tun, zu der er uns berufen hat. Botschafter zu sein für ihn, an die Hecken und Zäune zu gehen und sagen, es gibt einen guten Gott und es gibt ein wunderbares Erbe und es gibt eine Ewigkeit, die dieser liebende Gott mit dir, Baby, dir beteiligen möchte. Wow, Jesus, vergib uns, wo wir so kleinkariert leben. Vergib uns, wo wir manchmal so auf unser Recht bestehen. Wo wir denken, wir haben das Recht, einfach falsch mal behandelt, nicht das Recht, falsch behandelt zu werden oder etwas zu leiden, Verfolgung zu leiden. Gib uns Gnade, dich zu repräsentieren, Herr. Du hast geliebt, angenommen und vergeben. Gezeigt hat, dass du ein liebender Gott bist, dass es Hoffnung gibt für uns Menschen, die gesungen hat, dass man fröhlich sein kann inmitten der Trübsal, weil da jemand ist, der für unser Recht einsteht und sogar besorgt ist für unser Erbe. Herr, ich finde dich genial und ich preise deinen wunderbaren Namen, Herr. Oh, lass uns tief berührt sein in unserem Herzen von diesen Gedanken, Herr. Dass sie nicht einfach an uns abprallen, wie das Wasser an einer imprägnierten Ente, Herr, sondern dass sie in unser Herz eindringen. Herr, und ich bete, wenn es Menschen hier hat in diesem Raum, die dich noch nie als Herr und Erlöser angenommen haben, dass sie verstehen, dass sie pokern mit der Ewigkeit, dass sie doch verstehen, dass du alles getan hast, dass sie wirklich dich erleben dürfen, dass sie Freiheit von Sünde und von Schuld erleben dürfen. Dass sie erleben dürfen, dass es einen Gott gibt, der sich finden lässt von einem jeden, der ihn sucht. Danke, dass du Menschen einfach fröhlich machst jetzt im Wissen. Wow, das Allerbeste kommt noch. Und es kommt in einer gewaltigen Dosis. Halleluja. Herr, danke für dein unaussprechliches. Halleluja, wir möchten noch ein Lied singen. Max wird dann abschließen. Möge Gott dieses Wort in unserem Herzen wirklich einfach bewahren.